The Struggle is Real. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm.
Diese Deep Dive-Folge beschäftigt sich mit dem Thema The Struggle is Real, sowie auch die richtige Podcast-Folge. Da haben wir ja Erfahrungen vor allen Dingen von zwei Patienten und Patientinnen gehört, die über ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Im Deep Dive wollen wir uns heute noch mal mehr mit den Hintergründen von psychischen Erkrankungen beschäftigen und verstehen, wie entsteht eine psychische Erkrankung und ab wann ist ein Problem eigentlich ein Problem, mit dem ich in eine Behandlung gehen sollte. Mein Name ist Laura Derks, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in der LWL-Uniklinik Hamm und mein heutiger Gast ist Professor Martin Holtmann. Guten Tag.
Hallo, ja, dann tauchen wir mal ein in den Deep Dive.
Genau, wir hatten in der Folge ja schon mit Ihnen ein ganz tolles Interview geführt und da fand ich den Punkt total spannend, dass Sie auch nochmal betont haben, niemand ist eigentlich schuld an einer psychischen Erkrankung.
Ja, genau.
Ich kann mir total gut vorstellen, dass sich jetzt die Leute fragen, naja, aber wenn niemand schuld ist, wie entsteht dann eigentlich eine psychische Erkrankung?
Ja, ich glaube, das fragen sich in der Tat total viele. Und wenn ich mich so an Familiengespräche erinnere, wo wir den Jugendlichen dann den Eltern erklären oder mit denen versuchen zu verstehen, warum ist der Einzelne denn jetzt erkrankt, dann geht es genau um die Frage, dass die Eltern sagen, also die sind entlastet, wenn wir sagen, sie sind nicht schuld als Eltern und der Jugendliche auch, aber die fragen, woher kommt es denn jetzt eigentlich? Ne? Die möchten gerne die Ursachen verstehen und das ist sicherlich für die ganz verschiedenen Erkrankungen, die wir haben, immer auch ein bisschen unterschiedlich, aber man kann vielleicht sich so ein Modell versuchen, klarzumachen, was man dann auf viele Erkrankungen übertragen kann. Und ich versuche das immer ein bisschen bildhaft deutlich zu machen. Ich erkläre dann den Jugendlichen oder den Eltern was. Du stell dir vor, du bist ein Schiff, ja, und du kommst sozusagen als Schiff auf die Welt. Es gibt Schiffe, die sind nur ganz leicht beladen, die liegen super safe im Wasser und das soll so ein Sinnbild sein dafür, mit wie viel vielleicht auch Veranlagung komme ich auf die Welt für seelische Erkrankungen. Es gibt Menschen, die kommen, ohne dass eben jemand was dafür kann, mit viel Veranlagung zu einer seelischen Erkrankung auf die Welt, einfach weil es in der Familie schon Erkrankungen gab und so wie man die Veranlagung für körperliche Erkrankungen auch weiter vererben kann, kann das auch für seelische Erkrankungen sein. Also so, weiß ich nicht, die Mutter hat vielleicht eine Asthmaerkrankung, das Kind kriegt Heuschnupfen. Ja, da kann die Mutter nichts für, das Kind kann nichts für, aber diese Veranlagung erbt das Kind und so kann es eben auch bei seelischen Erkrankungen sein. Und diese, man kann auch sagen, genetische Belastung oder genetische Veranlagung, die vergleiche ich sozusagen mit dem Schiff, wie es erstmal da im Wasser liegt. Und dann kommt noch die Ladung dazu. Ja, und die Ladung ist vielleicht das, was so passiert in der Umwelt. Also ein Schiff, was ohnehin schon total beladen ist und tief oder schon total schwer ist und tief im Wasser liegt. Wenn dann noch viel Beladung dazu kommt und dann kommt noch heftiger Seegang, dann schwappt das Wasser rein und dann geht sozusagen schief. Ne? Und das kann bei der seelischen Erkrankung so ähnlich sein, dass einfach jemand viel an Bereitschaft, Verletzlichkeit in sich trägt und dann kommen noch belastende Lebensumstände dazu. Und die können ganz, ganz unterschiedlich sein. Das können wir gleich vielleicht nochmal vertiefen. Aber was ich deutlich machen will mit diesem Bild und mit diesem Beispiel ist, es ist fast immer ein Zusammenspiel davon, wie ticke ich, wie bin ich innerlich aufgestellt, wie ist meine Verletzlichkeit und womit werde ich konfrontiert, was passiert um mich herum, was ist in meinem Leben passiert, was gibt es an Belastungen zusätzlich. Und dieses Zusammenspiel, das führt eben häufig dazu, dass Menschen eine seelische Erkrankung bekommen. Ne? Wir sprechen als Fachleute auch so vom biopsychosozialen Krankheitsmodell. Bio heißt sozusagen, wie bin ich veranlagt? Psycho ist, ne, also wie ticke ich so? Und sozial ist das, was um mich herum passiert. Oder andere sprechen von einem Modell, das ist, klingt noch komplizierter, Vulnerabilitätsstressmodell. Vulnerabilität heißt so die Verletzlichkeit, die Anfälligkeit, die ich vielleicht habe und der Stress. Also all diese Modelle oder diese Bilder machen eigentlich deutlich, es ist immer ein Zusammenspiel. Und das ist natürlich bei jedem Einzelnen sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Und deswegen lohnt es sich dann, mit dem Einzelnen und mit der einzelnen Familie zu sprechen, über die Familiengeschichte, über das, was in dem Leben so passiert ist, über das, was wir über seelische Erkrankungen in der Familie wissen. Also um es nochmal so zusammenzufassen, es ist immer ein Zusammenspiel von dem, was in dem Einzelnen los ist und in der Umwelt. Und es lohnt sich, bei dem Einzelnen zu versuchen, das zu verstehen. Man wird aber vielleicht nicht in jedem Fall so es total schlüssig erklären können und sagen können, ah, deswegen bist du jetzt krank geworden. Das sind Verständnismodelle oder Hilfskonstruktionen, um das besser zu verstehen. Viel wichtiger finde ich, das ist aber sicher dann ein eigenes Thema, was kann man denn jetzt tun eigentlich?
Sie haben gesagt, das ist jetzt bei jedem total unterschiedlich und das sind ja eher so Modelle, ne?
Ja.
Und trotzdem haben wir hier und heute jetzt nicht eine Person hier sitzen, wo wir das nochmal nachvollziehen können, sondern ich frage mich, haben Sie denn so eine Top 5, so eine persönliche, also irgendwas, was Ihnen ganz häufig begegnet, wo Sie denken, ach, das sind aber schon Dinge, jetzt zum Beispiel aus dem Bereich Psyche oder Sozial, die Ihnen häufiger begegnen, wo Sie denken, ach, das ist schon was, das kommt mehr vor oder da können sich Betroffene auch nochmal vielleicht mit auseinandersetzen.
Ja, also der Teil, den man ja am besten beeinflussen kann, ist ja nicht das, was ich schon mitbringe an genetischer Verletzlichkeit oder Veranlagung, sondern das, was passiert. Denn so, also wie ich aussehe, wie was ich in mir trage an Veranlagungen, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Ich kann ja nicht meine Genetik verändern, so, sondern die ist so, wie sie ist. Aber ich kann natürlich schauen, was passiert in der Umwelt von Jugendlichen. Und dann gibt es sicher immer wieder, so wenn Sie fragen nach den Top 5 oder Top 3 oder so, es gibt sicher häufig familiäre Themen, die eine Rolle spielen, also Stress in der Familie, vielleicht Trennung der Eltern. Auch ganz typische Konflikte zwischen Eltern und Kindern, die immer wieder auftreten, jetzt gerade in der Pubertät. Also ich sag mal so Familienthemen, Herausforderungen im Familienalltag, die für das Kind oder für den Jugendlichen eine Belastung sein können. Und ein anderes Thema könnten sein Konflikte mit Gleichaltrigen, mit Freunden. Vielleicht, weil ich gar keine Freunde habe oder weil ich mich als Außenseiter fühle oder weil ich das Gefühl habe, die sind nicht nett mit mir umgegangen. Bis hin vielleicht zum Mobbing, wobei man immer fragen muss, was meinst du eigentlich, wenn du sagst Mobbing? Ja, aber Stress mit Gleichaltrigen, Konflikte mit Gleichaltrigen in der Peer Group, mit Freunden, das ist auch so ein ganz typisches Thema. Und dann gibt es sicherlich den ganzen Bereich, den wir als Trauma oder mögliche sozusagen potenziell traumatisierende Situationen bezeichnen, wo es wirklich um ja Dinge geht, die ganz außerhalb dessen sind, was man normalerweise erlebt. Also wo es wirklich um Misshandlung geht, um sexuelle Gewalt geht oder vielleicht auch um wirklich ganz furchtbare Dinge, die ich erlebt habe, wo ich Zeuge von war. Also auch der Bereich Traumatisierung, das ist sicher, also vielleicht sind das so die Top 3, also was passiert in der Familie an schwierigen Dingen, was passiert zwischen mir als Kind und Jugendlichen und den Gleichaltrigen und was gibt's an Lebensereignissen, die wirklich sozusagen wie ein Donnerschlag irgendwie mich treffen.
Und jetzt mal ganz blöd gefragt, muss denn jede Person, die eine Erkrankung hat, auch was ganz, ganz Schlimmes erlebt haben?
Nein, das ist nicht so und das ist eben, das zeigt einem erst so die Einzelfallbetrachtung. Sie haben das gerade gesagt, das sind alles erstmal Modelle und im Einzelfall, finde ich, muss man schauen, sind die hilfreich, um zu verstehen, was mit mir los ist und Eltern wollen das oft wissen und sagen, da muss doch irgendwie was Schlimmes passiert sein, sonst könnte es meinem Kind gar nicht so gehen und machen sich auf die Suche und graben in der Geschichte des Kindes und häufig ist das gar nicht so und häufig findet man auch gar nicht die super belastende Situation, sondern es ist manchmal auch ein Zusammenspiel von vielen kleineren Belastungen, die jede einzelne vielleicht, wo man sagen würde, da müsste man doch eigentlich ganz gut mit umgehen können. Aber es ist vielleicht einfach in der Summe zu viel, die dann auf ein Kind trifft, was vielleicht auch gerade in einer besonders verletzlichen Phase ist. Also es gibt längst nicht immer den einen Auslöser, sondern es ist oft ein ganz komplexes Zusammenspiel von Dingen, die mich in einer Phase treffen, ja, in der ich vielleicht sowieso ein bisschen anfälliger bin.
Also wenn wir jetzt nochmal zu dem Schiff zurückgehen, es muss also nicht immer den Orkan geben, es kann auch der Regen sein, der dann irgendwann so viel wird mit so vielen kleinen Regentropfen.
Ja, gutes Bild. Ne?
Dass auch das für das Schiff einfach irgendwann zu viel wird.
Ja, dass vielleicht einfach die Dauerbelastung zu groß ist. Ne? Dass gar nicht das eine heftige Ereignis sein muss, sondern dass viele Dinge zusammenkommen. Ja, und man könnte das Bild vom Regen wählen zum Beispiel oder von vielen kleinen Wellen, die immer mal wieder so dagegen schwappen. Und genau, man darf das Bild jetzt auch nicht übertreiben, aber so könnte man sich es vielleicht vorstellen, genau.
Und dann denke ich jetzt gerade auch, Sie haben ja auch gesagt, naja, einer der Top-Auslöser könnten familiäre Konflikte, Konflikte in der Schule mit Gleichaltrigen sein.
Ja.
Das denke ich gerade. Das ist ja bei Jugendlichen mehr die Regel als die Ausnahme. Ne? Ja. Das ist ja auch eine Phase, wo man vielleicht auch noch mal mehr Konflikte hat, weil man sich selber besser kennenlernt, eine Identität aufbaut. Das funktioniert natürlich auch über Streit und Reibung. Was ist denn dann dieser Punkt, wo ich merke, das ist jetzt nicht mehr eine jugendtypische Krise oder der Streit, der dazugehört oder auch mal dieses sich nicht gut fühlen, was in der Jugend auch dazugehört. Wo ist es eine Erkrankung oder wo ist es eine Störung?
Ja, vielleicht ein Gedanke noch vorweg. Es kann ja Stress in der gleichaltrigen Gruppe geben, auf die der eine zwar auch genervt reagiert, wo der aber ganz gut mit umgehen kann. Und für den anderen ist der gleiche Stress wirklich ganz total schwierig auszuhalten. So. Also das macht nochmal deutlich, es hat auch was mit den individuellen Voraussetzungen zu tun, die ich mitbringe. Und dann haben Sie natürlich recht, Krisen gehören zum Leben dazu. Und es gibt sozusagen kein Vollkasko-Recht, alles muss gut gehen und an mir abperlen, sondern Phasen von gedrückter Stimmung oder auch von Ängstlichkeit, die sind total normal. Wenn man sich jetzt fragt, ja, woran unterscheidet man denn dann so normale Krisen oder Downphasen oder so von dem, was wir behandlungsbedürftige Erkrankungen nennen, dann spielen mehrere Dinge eine Rolle. Das eine ist, dass wir oft fragen, wie lange so etwas andauert. Also kürzere Phasen von gedrückter Stimmung haben viele Menschen, die sind dann ja vielleicht schlimm, aber nicht behandlungsbedürftig. Und wenn das bestimmte Zeiten überschreitet, und für sowas haben wir für verschiedene Störungsbilder gibt es da so Kriterien für. Also welche Dauer hat das? Das ist ganz entscheidend so. Dann die Frage, das, was ich da gerade erlebe, hindert mich das im Alltag? Also kann ich deswegen zum Beispiel nicht mehr zur Schule gehen oder kann ich bestimmte Sachen nicht mehr machen, die ich eigentlich gern tun würde, wo mir diese Störung, diese Symptome im Weg stehen und die machen mir das unmöglich. Zum Beispiel die Angst vor der Bewertung durch Gleichaltrige, ja, führt die dazu, dass ich gar nicht mehr in die Schule gehe, weil ich so eine Angst davor habe, ja. Dann würde ich sagen, wenn dich das daran hindert, in die Schule zu gehen, dann sollten wir uns das genauer angucken. Also diese Beeinträchtigung, die Symptome mit sich bringen, das ist eben auch ein ganz wichtiges Kriterium. Und an der Beeinträchtigung hängt ja auch die Frage, leide ich da dran? Also geht's mir damit schlecht, ja. Oder ich finde auch berechtigt zu sagen, geht's meiner Familie damit schlecht? Manchmal ist es ja vielleicht auch so, es gibt auch Erkrankungsbilder. Ich denke zum Beispiel gerade an die Magersucht, wo in bestimmten Phasen der Erkrankung es dem Einzelnen erstmal noch gar nicht so schlecht zu gehen scheint subjektiv, sondern das Mädchen findet vielleicht den Zustand gut. Aber es kann trotzdem gewisse Dinge deswegen nicht mehr tun und die Umwelt, die Eltern, die Geschwister leiden total daran, dass das Mädchen in diesem Zustand ist. Also das heißt, auch das Leiden der Umgebung könnte ein Kriterium sein. Und wenn diese Sachen zusammenkommen, dass es eine gewisse Dauer hat, dass es mich im Alltag behindert, Dinge zu tun, die ich eigentlich gern möchte oder tun könnte, und wenn das zu Leiden führt, dann kann das wahrscheinlich sein, dass es behandlungsbedürftig ist.
Jetzt haben Sie gar nicht irgendwie sowas erklärt wie, naja, es gibt irgendwie so bestimmte Punkte, die sind einfach unnormal. Also da ist was normal, da ist was unnormal oder so Symptome. Ja, wenn man das hat, sollte man auf jeden Fall irgendwo hingehen.
Ja, ja.
Das ist aber ja schon was, was einem häufig begegnet im Internet oder in Gesprächen oder was ich glaube, was auch viele Leute als Vorstellung haben. Also dass es so ein bisschen sowas gibt wie krank und gesund.
Ja.
Wie das bei einem gebrochenen Bein ist. Also genau. Ich kann das röntgen und entweder das ist ganz oder das ist gebrochen.
Ja.
Jetzt habe ich Sie ein bisschen so verstanden, dass das ja bei psychischen Erkrankungen anders ist.
Genau. Und das ist gut, dass wir darüber sprechen. Die meisten der psychischen Erkrankungen sind nämlich so Störungen, die gibt es in ganz ausgeprägter Form, die gibt es aber auch in verdünnteren Formen. Ja, manche sagen auch, das sind Spektrumstörungen. Also es gibt das ganze Spektrum von Ich bin total impulsiv und kann mich gar nicht bremsen, bis hin zu, manchmal bin ich vielleicht, kann ich mich nicht so gut zurückhalten, aber eigentlich kriege ich es ganz gut hin. Oder ich bin ein bisschen unaufmerksam oder ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Oder ich habe ein bisschen gedrückte Stimmung oder ich bin in so einem schweren depressiven Loch drin, dass ich gar nichts mehr auf die Reihe kriege, ohne dass ich was dafür kann. Also diese Abstufungen, die sind ganz normal bei seelischen Erkrankungen. Wir haben aber im Kopf das Modell der körperlichen Erkrankung. Ja, also Bein kaputt, gebrochen oder nicht gebrochen oder schwanger, nicht schwanger. Also das ist wie so eine Ja-Nein-Entscheidung. Ne? Das bisschen Schwierige ist, vorhin habe ich ja gesagt, ja, aber es gibt trotzdem auch so Kriterien, ab wo wir dann sagen, und jetzt ist es behandlungsbedürftig. Also man kann die auf zweierlei Weisen betrachten, die seelische Erkrankung, wie so in so einer Verdünnungsreihe. Und gleichzeitig ist ja aber irgendwo dann der Schweregrad doch so, dass wir sagen, jetzt sollte man das vielleicht behandeln. Also jetzt können wir eine Diagnose stellen. Wichtig finde ich aber auch noch zu sagen, es gibt auch viele Kinder und Jugendliche, die kommen vielleicht nicht über diesen Schwellenwert hinweg, wenn wir gucken, haben die genug Symptome, dauert das lang genug an, aber die sind eben trotzdem beeinträchtigt und die haben vielleicht nicht nur von einer Störung Symptome, sondern auch von einer anderen oder sogar noch von der dritten. Also viele, die eine Angststörung haben oder Ängste haben, sind auch depressiv beispielsweise. Und es kann sein, dass jede einzelne Störung sozusagen nicht schwer genug ist, um wirklich diese Diagnose stellen zu können. Und trotzdem würden wir sagen, in der Gesamtbelastung, da braucht es jetzt einfach Hilfe für dieses Kind. Und dann sollten wir dem auch Hilfe geben, auch wenn vielleicht nicht alle Kriterien von irgendeiner Diagnose so erfüllt sind. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
Ja, vielen Dank für das tolle Interview und die sicherlich interessanten Denkanstöße. Und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge.